Wenn ihr so hinter mich schaut, von euch geradeaus, dann seht ihr, hier ist so ein kleiner Erntedank-Gedenkstein, hätte ich bald gesagt, aufgerichtet. Also dieses Jahr ist er ein bisschen klein ausgefallen. Also sonst hatten wir so einen richtigen Berg hier. Aber das ist ja so, wie ihr dann auch die Sachen gebracht und geliefert habt. Laut Kalender war letzten Sonntag Erntedank-Gottesdienst. Wir haben gesagt, wir wollen heute daran erinnern und möchte dementsprechend auch etwas dazu sagen, aber auch in eine andere Richtung, in die du vielleicht jetzt noch gar nicht denkst oder gar nicht denken kannst. So, das Prinzip von Saat und Ernte, das kommt von Gott. Das ist nicht eine Erfindung der Menschen. Mit dem Beginn der Schöpfung hat Gott dieses Prinzip von Saat und Ernte eingesetzt. Mit Beginn der Schöpfung. In 1. Mose 1, 11 und 12 sagt Gott, als die Erde wiederhergestellt, vielleicht lasst es mich vorher noch sagen, die Bibel zeigt, dass die Erde geschaffen wurde. Im Anfang schuf Gott, so beginnt 1. Mose, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann heißt es, und die Erde wurde wüst und leer. Bei uns in der Lutherbibel und so steht, und die Erde war wüst und leer. Aber du musst wissen, Gott ist ein Schöpfer, der Gutes schafft, der schafft kein Chaos. So, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde, das Hebräische sagt nicht war, die Erde wurde Tohu Wabohu. Die Erde wurde wüst und leer. Und dann heißt es, und der Geist Gottes brütete über dem Wasser, schwebte über dem Wasser, das Hebräische Wort ist schwierig zu übersetzen. Er schwebte, brütete über dem Wasser und dann kam die Wiederherstellung der Erde, wie wir es von Adam und Eva kennen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass unsere Erde nicht 6000 Jahre alt ist, sondern dass sie Milliarden von Jahren alt ist. Unsere Erde wurde geschaffen im Anfang und als Luzifer fiel, als Luzifer sich gegen Gott erhob, das ist ein anderes Thema, aber das will ich einführend einfach nochmal erwähnen. Als Luzifer sich erhob und dann wurde er auf die Erde gestürzt. Und dann versank die Erde, dann wurde die Erde Tohu Wabohu. Weil das Alte Testament sagt, als Gott die Erde im Anfang schuf, war sie nicht Tohu Wabohu. Sie war nicht Tohu, sondern bewohnbar. Das ist ein anderes Thema. So, also die Erde ist alt. Vor diesem Fall Luzifers, da sind diese ganzen, die Dinosaurier und alles, was da gelebt haben. Und wenn wir in das Alte Testament reinschauen, als Luzifer auf die Erde geworfen wurde, als er Gott, sich gegen Gott erhob und Gott auf Gottes Thron steigen wollte, dann sagt die Bibel, dass Gott Luzifer runterschmiss auf die Erde und mit einem Schlag war auf der Erde Finsternis. Das Licht war aus. Eiszeit brach ein, das sind die Mammuts und so, die man in Sibirien gefunden hat, mit frischem Gras im Maul, im ewigen Eis und so weiter, die man da gefunden hat, die sind schockgefroren, mit frischem Gras im Maul. Das war, als Luzifer gestürzt wurde. Und dann hat die Erde vor sich hingedümpelt, war im Universum, wir wissen nicht wie lange, wie viele Milliarden Jahre, keine Ahnung, bis dann die Wiederherstellung kam mit Adam und Eva. Das soweit vorweg. Und als Gott dann diese Erde jetzt wiederherstellte, da heißt es in 1. Mose Kapitel 1, 11 bis 12, das, was ich übrigens gesagt habe als Einleitung, kann ich euch alles biblisch stichhaltig belegen. Da hatte ich auch mal eine 2-3-Serie drüber gepredigt, aber ich glaube, die ist nicht mehr im Netz. Da müsste ich vielleicht mal eine neue Variante auflegen. Aber 1. Mose 1, 11 und 12 heißt es, und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt. Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und dann, glaube ich, steht geschrieben, und so wurde aus Abend, Morgen, Tag Nummer 3, ne? Ist das richtig? Ich habe jetzt mir aus, ja, richtig? Genau, weil ich habe es mir nur ausgedruckt hier. Tag 3. Genau, das war Abend und Morgen, dritter Tag. Interessanterweise, Gott sagt, die Erde bringe hervor, es soll wachsen, aber ihr merkt, erst später kommen Sonne, Mond und Sterne. Auf der neuen Erde, am Schluss in der Offenbarung, wenn diese Erde vergeht und Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, dann sagt die Bibel, diese neue Erde wird keine Sonne und kein Mond nichts mehr bedürfen, weil Gott selber ist ihre Sonne, ihr Mond, ihr Licht. Und das wird es dann so in der Art nicht mehr geben. Es wird andersartig sein, Kainos, wie ich neulich sagte. 1. Mose 8, 22, nach der Sintflut, die Sintflut war gekommen. Ein paar Leute waren übrig geblieben, die in der Arche waren. Da heißt es, 1. Mose 8, 22, von nun an alle Tage der Erde sollen oder werden nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott sagt, solange diese Erde steht, wird das so auf dieser Erde sein. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Fest, Gott hat das so installiert, so hat er das festgemacht. Wenn wir Erntedankgottesdienst denken, sprechen, dann haben die meisten Menschen heute dazu gar keinen Bezug mehr, denn wir leben in irgendwelchen Wohnungen, holen tiefgefrorenes Gemüse irgendwo aus dem Supermarkt. Junge Leute heute kaufen fast nur noch tiefgefrorenes, das man in die Mikrowelle schieben kann, oder gehen zu Meckes und holen sich dort Speckes. Wie auch immer. Also auf jeden Fall, du musst dir überlegen, all das, was du an Gemüse oder sonstigen Dingen aus deiner Gefriertruhe holst, wenn es nicht irgendjemand gäbe, der Samen aussät, der pflanzt, hätten wir alle nichts zu essen. Es gibt Leute, die pflanzen an, die säen aus. Und somit wird die Welt versorgt. Wir werden ernährt. Dass du und ich unsere Kartoffeln zu Hause im Keller oder in deinem Vorratsschrank hast, das liegt daran, weil sie jemand gepflanzt hat. Wenn keiner mehr pflanzen würde, dann hätten wir alle nichts zu essen. Aber egal, wie viele Leute pflanzen würden, wenn Gott das Wachstum nicht geben würde, würde die ganze Arbeit auch nichts nützen. So, also wir sind in einem System, wie sagte mal so ein Kind, ich weiß nicht, wofür braucht man Kühe, ich kriege meine Milch aus der Tüte. Ja, man hat keinen Bezug mehr dazu. Aber es ist tatsächlich, die Milch in der Tüte kommt tatsächlich noch von einer Kuh. Saat und Ernte, Gott hat in der Landwirtschaft, ich will das nur streifen am Anfang und dann gehe ich auf mein eigentliches Ziel hin. Saat und Ernte in Landwirtschaft, in Natur und so weiter. Gott hat also reingelegt, er hat gesagt, Fruchtbarkeit, Saat und Ernte, es wird gesät und es wird geerntet werden. Wenn wir im Alten Testament reinschauen, dann stellen wir fest, wie Gott ganz klar auch den Landwirten empfiehlt, wie sie sich um ihren Acker kümmern, wie sie ihn bestellen sollen, wie sie auch tatsächlich den Acker fruchtbar halten sollen. Gott hat ganz klar empfohlen, auch im 7. Jahr einen Acker mal ruhen zu lassen und diese Dinge. Heute ist ja alles überdüngt und manches mal überzogen. Wenn du ins Ausland gehst oder wenn... Ich denke daran, als Marita und ich vor ein paar Jahren nach Almeria gefahren sind oder durch Almeria gefahren sind. Und als wir dorthin kamen, und wir kommen nach Almeria rein und die ganze Stadt war im Nebel. Und ich habe gedacht, was ist denn hier los? Also die Autos fuhren mit Licht. Du warst im hellsten Sonnenschein, kamst nach Almeria rein und alles ist im Nebel. Was wir vorher gesehen hatten, als wir gekommen waren, als wir auf dieses Tal oder auf diese ganze Ebene, diese Bucht von Almeria runterschauten, da haben wir gedacht, Mensch, da sind überall Seen und Lagunen vom Meer her. Und als wir näher kamen, stellten wir fest, das sind überhaupt keine Seen, auch keine Lagunen, sondern das sind alles Plastikbauten, unter denen das Gemüse gezüchtet wird. In der Sonne sah das aus wie schönes glänzendes Wasser. Aber es war alles, sind alles Folien, Gewächshäuser, unter denen das Gemüse wächst, das du hier im Supermarkt kaufst. Natürlich auch schön eingecremt, hätte ich bald gesagt, versorgt. weil es wird, werden viele Pestizide versprüht, viele Düngemittel. Und diese Pestizide und diese Düngemittel gelangen durch das Abwasser, die Kanalisation, Regen und so weiter, fließen die in die Bucht von Almeria. Dort gibt es dann eine chemische Reaktion im Meer, die diesen Nebel auslöst. Und wenn du im Flugzeug oben bist und vom Flugzeug, wir sind dann zwei Jahre später mit dem Flugzeug drüber geflogen, als wir weiter südlicher waren, konntest du sehen, dass der Pilot sagt, jetzt fliegen wir an Almeria vorbei, und dann konntest du die ganze Bucht von, also ganz Almeria im Nebel und auch die ganze Meeresbucht bis weit ins Meer rein, alles im Nebel. Und das ist alles durch diese Überdüngung, und diese Pestizide, die versprüht werden und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gemerkt habt. Mein Schwiegervater wollte es mir nicht glauben. Ich habe gesagt, hier, wenn du in den Supermarkt gehst und du guckst, dass dieses Gemüse, die Paprika, die dort herkommen, müsst ihr mal schauen. Wenn ihr also im Supermarkt die Paprika kauft, dann seht ihr oben, wo der Stängel ist, da wo sie gewachsen sind. Da seht ihr so, das sieht aus wie Staub. Das ist kein Staub, das sind Pestizide. Das ist Gift, das ist reines Gift, das dort ist. Das heißt, es wird dort in den Gewächshäusern gesprüht und das ist Gift, das da drauf ist. Deshalb, wir waschen das ab und schneiden das auch ein bisschen großzügig aus. Und bei Tomaten siehst du es zum Teil auch. Dieser Staubkreis sieht aus wie Staub, sind aber Pestizide. Das heißt, die Früchte hängen an ihrer Staude und werden eingesprüht und dann werden die abgepflückt und dann kriegst du sie so geliefert. Das heißt, man weiß ja, dass das Zeug ziemlich vergiftet ist. Unser Körper hat sich daran gewöhnt, zum Teil, er reagiert teilweise durch Allergien und sonstige Dinge, die wir so haben. Dafür nehmen wir wieder Tabletten oder auch nicht, oder glauben an Heilung. Auf jeden Fall so, das ist so der Kreislauf, in dem wir uns befinden. Also wir sehen, hier ist etwas aus dem Ruder geraten. Gott hat im Alten Testament Vorschläge gemacht an die Landwirte, an die Menschen, wie sie ihre Äcker bestellen. Ich will noch etwas lesen aus 3. Mose 26, 3 und 4. Musst du nicht aufschlagen, kannst du einfach anhören, kannst aber aufschlagen. Wenn ihr in meinen Ordnungen lebt oder darin geht und meine Gebote haltet und sie tut, dann werde ich euch die Regengüsse geben zu ihrer Zeit und das Land wird seinen Ertrag geben und die Bäume des Feldes werden ihre Frucht geben. Gott sagt, wenn ihr eure Äcker bestellt nach meinen Ordnungen. Aber ihr wisst, der Mensch will das nicht. Wir sind als Menschen profitgierig, Profitjäger. Es muss Hauptsache die Kohle stimmt und nicht die Gesundheit. Und Gott sagt, dann wird es euch gut gehen. Jesaja 30, 23 nochmal. Und er wird Regen geben deiner Saat, mit der du den Erdboden besäst, und Brot als Ertrag des Erdbodens. Und alles wird saftig und fett sein. Deine Herden werden an jedem Tag weiden auf weitem Weidegrund. Also Gott hat an sich für Ernte, für Landwirtschaft, Viehzucht und all diesen Bereich Ackerbau hat er Segen verheißen, wenn man sich nach seinen Vorschlägen, wie man Ackerbau und Viehzucht und all diese Dinge betreibt, wenn man sich daran hält. Nur der Mensch ist ja immer ein bisschen schlauer als Gott und dann muss er seine ganzen Hilfsmittel dafür mit einsetzen. Vielleicht noch etwas zu Nahrungsmitteln überhaupt. Es gibt ja immer auch wieder die Diskussion, kann ich das kaufen von der Firma, von der Sache oder ist das vielleicht okkult oder hat da jemand drüber gependelt und so weiter. Also die Bibel gibt in Bezug auf unseren Lebensmitteleinkauf eine ganz klare Richtlinie. Alles, was auf dem Markt angeboten ist, kauft. Und das gilt auch für mich. Alles, was angeboten wird, kauft. Und die Bibel sagt, das, was wir zu uns nehmen, was wir essen, ist gereinigt, geheiligt durch Gebet und Gottes Wort und durch die Danksagung. Also es schadet mir nichts. Paulus sagt, du kannst auch alles Fleisch kaufen, das es auf dem Markt gibt. Aber er sagt, Ausnahme, wenn jemand dir sagt, du Christ, das habe ich den Götzen geweiht. Dann sagt Paulus, dann kaufe es nicht. Aber dann kommt es interessant, nicht um deinetwillen, sondern um das Gewissen des Verkäufers willen. Um seinetwillen, damit er weiß, wenn du mir so ankommst, das ist den Götzen geweiht, du willst mich provozieren, dann sagt Paulus, dann sage ich, du, dein Fleisch kaufe ich nicht. Aber wenn es allgemein angeboten wird, denn es war allgemein insgesamt geopfert, irgendwie war immer ein Ritus damit verbunden. So, Paulus sagt, alles, was auf dem Markt ist, kauf es und iss es. Aber wenn man dir sagt, das ist den Götzen geweiht, da wurde drüber gependelt, da wurde drüber was gemacht, dann kauf es nicht um das Gewissen des anderen willen, um ihm nämlich ins Gewissen zu reden, ich mache dein Spektakel, dein Hokuspokus, dein Ritus mache ich nicht mit. Versteht ihr, was ich meine? So, das mache ich nicht mit. So, wir können da locker sein. Grundsätzlich aber musst du trotzdem deinem Gewissen folgen. Ich kann dir nur sagen, was jetzt da geschrieben steht. Aber wenn du in deinem Gewissen gehalten bist und sagst, also ich bin da ängstlich, es könnte mir ja doch was passieren, geschehen, dann musst du gemäß deinem Gewissen handeln. Denn die Bibel sagt, alles, was wir nicht, was wir im Unglauben tun oder im Zweifel tun, das ist doch Sünde, beziehungsweise da kommt Zielverfehlung in unser Leben. Das Sünde ist ja Hamartia, Zielverfehlung. So, also du musst von deinem Gewissen entscheiden. Paulus geht ja weiter, er sagt, wenn dein Bruder kein Fleisch essen will, dann provoziere nicht, indem du gerade in seiner Gegenwart das beste Steak grillst. Sondern dann nehme ich Rücksicht auf meinen Bruder und esse mein Steak alleine, wenn er nicht da ist. Versteht ihr, wie ich meine? Ja? So, Paulus sagt, es geht hier um die Liebe auch zum anderen. Aber was auf dem Markt angeboten ist, ihr könnt es essen, obwohl es gewisse Sachen, würde ich nicht nehmen, die so homöopathisches Zeug, da ist keine Wirkung drin, da wirkt nur noch der Glaube und der Hokuspokus aus dem anderen Bereich, aus dem anderen Lager. Also das sind Dinge, die ich dann ablehne zum Beispiel. Weil sie auch ganz offen damit umgehen und weil das auch eindeutig aus okkultem Hintergrund kommt. Wachstum und Gedeihen ist Gottes Angelegenheit. Es ist sein Job, dafür zu sorgen, dass es wächst. Psalm 104, Vers 14. Der Gras hervorsprossen lässt für das Vieh und Pflanzen zum Dienst des Menschen, damit er Brot hervorbringe aus der Erde. Also Gott ist der Gras hervorsprossen, er lässt es hervorsprossen. Jesaja 55, Vers 10 und 11. Denn wie der Regen fällt, und jetzt will ich eine Überleitung machen zu einem geistlichen Bereich, zu einem für uns auch praktischen Verkündigungsbereich mit dieser Jesaja-Stelle. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden, das ist das Irdische, jetzt kommt er auch in das Geistliche, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht, es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Und das liebe ich. Das liebe ich. Gott sagt, das Wort, das ich aussende, wird nicht leer zu mir zurückkommen. Es wird ausführen. Und da möchte ich jetzt heute mit uns reingehen in diesen Bereich von Saat und Ernte, nämlich Saat und Ernte im Bereich der Verkündigung des Evangeliums. Saat und Ernte im Bereich unseres Zeugnisses gegenüber anderen Menschen, dieser Welt, auch uns selbst gegenüber. In Markus 4, Vers 14 sagt Jesus, der Seemann sät das Wort. Ich habe bewusst diese Jesaja-Stelle genommen, weil es einmal das Irdische zeigt. Gott sagt, ich lasse regnen für das Irdische, ich lasse regnen und ich lasse wachsen, ich lasse gedeihen, damit ihr zu essen habt und auch das Vieh und alles zu essen habt. Aber er sagt, so ist es mit meinem Wort. Mein Wort, wenn ich es schicke, wird die gleiche Wirkung haben wie der Regen. Das Wort wird kommen, es wird dich erreichen, es wird zu dir kommen, es wird zu dem anderen kommen und es wird genauso auch seine Wirkung, seine volle Wirkung entfalten, wie im natürlichen Bereich auch. Könnt ihr mir folgen? Okay. Und jetzt sagt Jesus, dass der Seemann sät das Wort. Jetzt wollen wir Markus Kapitel 4 lesen, die Verse 26 bis 29. Markus 4, Verse 26 bis 29. Oh, danke, Jesus. Gut, dass du da bist, Herr. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so. Beachte, mit dem Reich Gottes ist es so. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft. Und er schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same sprießt hervor und wächst, er selbst weiß nicht wie, Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Er sprach, mit dem Reich der Himmel ist es so, wie wenn ein Mensch Samen auswirft. Jesus hat an anderer Stelle gesagt, dieses Gleichnis vom vierfältigen Acker, das eine, da wird ausgesät, das eine fällt an den Weg, das andere unter die Dornen, das andere auf den Felsen, das andere auf guten, fruchtbaren Boden. Er spricht von Saat und Ernte. Er benutzt dieses ganz praktische Beispiel. Wenn du und ich das Evangelium nach draußen tragen, dann kommen wir manches Mal im Stress. Also ich sehe das so, wenn dann Menschen das Evangelium verkündigen, ich denke auch unser Straßenkirche-Team, und man denkt, wir haben viel gepredigt, jeden Samstag sind sie draußen, und andere Gemeinden auch, sie sind ständig draußen. Du predigst und verkündigst, du verteilst Flyer, du redest mit den Menschen. Und wenn du das Resultat anschaust, dann sagst du, Mensch, ich war den ganzen Nachmittag draußen, aber kein Mensch hat sein Leben Jesus gegeben. Für Gott ist das nicht ungewöhnlich. Ich möchte heute deine Bauchmuskeln ein bisschen entspannen. Aber ich möchte dich warnen, träge zu werden, sagen, lass den Bauch nicht so weit hängen, dann hat der Gürtel das zu schwer. Sondern, dass wir ganz einfach nüchtern die Sachen betrachten. Wenn du und ich das Evangelium verkündigen, dann sagt Jesus, dass da ein Ablauf ist, genauso wie in der Landwirtschaft, wenn jemand den Samen aussät. Und jetzt gucken wir uns das nochmal an, diesen Abschnitt. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so. Mit dem Reich Gottes ist es so. Mit dem Reich Gottes ist es so. Mit seinem Reich ist es so. Mit der Ausweitung seines Reiches ist es so. Wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft. So, du gehst und erzählst anderen Menschen von Jesus. An der Uni, in der Schule, in deinem Job, auf der Straße, in der S-Bahn, in der U-Bahn, wo immer es sein mag, du erzählst anderen Menschen von Jesus. Und wir sind ja so, wir sagen jetzt, da sitzt jemand neben mir in der Straßenbahn. So Junge, ich sag dir jetzt von Jesus, willst du jetzt dein Leben übergeben, ja oder nein? Das ist ja, was wir erwarten. Wäre ja auch toll und super. Ich habe dir jetzt gepredigt, bitte Bekehrung, und zwar jetzt, sofort. Auf der Stelle, dass ich mich dem nächsten Fall widmen kann. Du bekehrst dich jetzt. Ich will dir etwas sagen, dass das so nicht funktioniert. Das funktioniert so nicht. Aber wenn du nicht dieses aussehst, wird das nie funktionieren. Da wird nie mehr jemand ernten. Jesus sagt, mit dem Reich der Himmel ist es so, da sieht jemand Samen aus. Und dann schläft er. Du darfst sogar mal schlafen. Ihr wisst, es gibt irgendwie so ein Lied, glaube ich, das heißt, also der Typ hat keine Zeit, ich muss nur schnell die Welt retten und dann komme ich zu dir. Irgend sowas, glaube ich, gibt es da, so ein Lied, habe ich gehört. Ja, ich muss nur schnell, also ich habe für dich keine Zeit, Schatzi, aber ich muss nämlich erstmal schnell die Welt retten. Ne? So. Nein. Und er schläft und er steht auf, Nacht und Tag, und der Same sprießt hervor und wächst. Was macht der Landwirt? Der bestellt seinen Acker. Und der Landwirt streut den Samen aus oder er pflanzt seine Kartoffeln. Oder wenn ich bei mir zu Hause denke, in Paraguay, mein Vater hat den Pflug, vorne waren, damals gab es noch keine Traktoren bei uns oder wir konnten uns keine leisten. Da waren die Pferde vorgespannt und die Pferde zogen und der Pflug, der wälzte um Scholle. Meine Geschwister, meine Mutter und ich, wir haben so Maniokstücke, also die Stängel, gehackt, so 10 Zentimeter, 12 Zentimeter lang abgehackt. Die einen haben gehackt und die anderen gingen beim Vater hinterm Pflug her und haben diese Stängel in die Erde geworfen. Und diese Stängel, die bekamen Wurzeln, das sind dann die Maniok wieder geworden. Das ist ja eines der Hauptnahrungsmittel. Das wuchs dann vor und dann stehen die Dinger da und hast richtig gute Manioks. So, das ist also, du pflügst erstmal zu. Diese Saat, die du gelegt hast, die liegt erstmal da. Du siehst nichts. Also es wäre für uns fatal gewesen, verrückt gewesen, am nächsten Morgen hinzugehen auf den Acker. Wir haben doch Maniok gepflanzt, wieso sind hier keine? Wir haben doch, der Landwirt kommt und sagt, ich habe doch gestern Gerste ausgesät, wieso steht hier nichts im Feld? Jesus sagt, mit dem Reich Gottes ist es so, du siehst aus und jetzt kannst du relaxen, bis die Saat aufgeht. Ich will aber gleich vorweg sagen, während du das eine Erntefeld besäst oder das in einen Acker besäst, gibt es andere Felder, die schon im Grünen stehen. In der anderen Zeit gibt es aber auch schon Felder, die reif sind. In der geistlichen Welt, in der Welt, wo wir es mit Menschen zu tun haben, in dieser Welt, in der wir leben, sind alle Felder parallel, gleichzeitig. Sie sind alle parallel. Es gibt da, wo der Acker bereitet wird, es gibt den Bereich, wo die Saat ausgesät wird, es gibt den Bereich, wo es schon sprießt, es gibt den Bereich, wo es schon Ähre ansetzt und es gibt den Bereich, wo die Ernte angesagt ist. All diese Felder gibt es gleichzeitig auf dieser Welt, jetzt, auch in diesem Moment. Wir müssen nur den richtigen Blick dafür bekommen. Seid ihr noch mit mir? Wir müssen nur den richtigen Blick dafür bekommen. Wenn wir nur das Seefeld betrachten, wo wir ausgesät haben, da habe ich ausgesät, naja, da ist noch nichts, dann werden wir die anderen Felder aus dem Blickfeld verlieren und wir werden sie vernachlässigen und die Ernte, die auf dem anderen Feld schon bereit ist, wird verderben. Du kannst das ganz stark merken, wenn Menschen religiös sind, also oder wenn ein religiöser Aufbruch kommt. Als wir nach Darmstadt dann kamen, dann merkte ich, in der ganzen Stadt war so ein Knistern nach religiösem Aufbruch, so ein Fragen. Leute fragten nach Gott. Und ich habe das beobachtet und ich stellte fest, dass in dieser Zeit eine ganz starke Aktivität von Sektierern und Sekten und so weiter war. Die Zeugen Jehovas, die Mormonen und Apostolen, die waren im Einsatz wie selten zuvor. Warum? Weil Satan auch sieht, dass Menschen jetzt geistlich reif sind, dass Menschen suchend sind, dass Menschen bereit sind. Das Problem, das oft nur ist, Satan schickt seine Leute, seine Sektenleute und sagt, sammelt die Leute ein. Den Christen sagt Satan, ruh dich noch ein bisschen aus, schlaf noch ein bisschen, die Ernte ist noch nicht so weit. Verstehst du? Er sagt, hey, übertreib mal nicht. Komm mal zur Ruhe, entspanne dich, relax. Dann können seine Leute, die Sektierer, die können in Ruhe die suchenden Leute einsammeln. Und dann landen sie bei allen möglichen Leuten, Mormonen und Reiki und was es alles gibt. Ja? Überall landen sie, im Irrtum, in Finsternis. Das ist nicht von Gott so gedacht. Ist nicht von Gott gedacht. So, und er sagt hier, jetzt kommen wir nochmal zurück. Mit dem Reich Gottes ist es so wie ein Seemann, der sät. Dann schläft, der steht auf. Was macht denn dieser Seemann? Er betrachtet natürlich seinen Acker. Du und ich sollten unsere Welt anschauen. Wir sollten sie betrachten. Wir sollten sehen, wie geht es den Menschen? Wie steht es um die Menschen? Wie sind sie, lass mich mal so platt sagen, drauf? Welche Bedürfnisse sind da? Welche Nöte sind da? Welcher Hunger ist da? Wir müssen das beobachten. Also ich beobachte es. Ich liebe es, in der Stadt zu stehen und Menschen zu beobachten, wie sie da gehen und wie sie laufen. Und der Heilige Geist dann, und du kannst ihn fragen. Der Heilige Geist sagt, diese Person, die wird sich mal bekehren. Die ist noch nicht so weit, aber die wird sich mal bekehren. Weil sie ist schon suchend. Und das, verstehst du, diese Offenheit, reinzuschauen. Oder da saß ein Teenager, saß da auf einer Treppe. Sagt Gott, siehst du diesen Teenager? Ist jetzt noch nicht so weit, aber dieser Teenager, der wird Jesus, der wird mich finden. Der wird sein Leben mir geben. Versteht ihr? Wir müssen mit offenen Augen gehen, so dass der Herr sagt, guck, diese Person ist offen, geh hin und sprich mit ihr. Und du sammelst sie ein. Ich komme gleich noch dazu, später noch dazu. Mit gleich will ich ja nicht versprechen. Also der Seemann geht her, er sät aus, schläft, steht auf, Nacht und Tag, und der Same sprießt hervor und wächst. Da ist noch nichts mit Ernte. Er weiß selbst nicht wie. Er weiß nur, ich habe es gesät, aber wie es hervorkommt, weiß ich nicht. Der Same sprießt hervor, er weiß nicht wie. Aber er kann geduldig warten. Warum? Weil er weiß, was ich ausgesät habe, wird wachsen. Und das ist das Problem, dass wir manchmal Gott nicht glauben. Du musst wissen, wann immer du und wem immer du die gute Nachricht verkündigst, wann immer du das tust und wem immer du das tust, Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Sondern da wird etwas angedockt. Da wird etwas passieren in diesem Menschen. Ein Kollege, einer meiner Kollegen war mal im Zug unterwegs und er setzte sich ins Zugabteil, ein junger Mann saß dort und er sprach mit diesem jungen Mann natürlich über Jesus. Ist ja logisch. Sprach mit ihm über Jesus und es war nicht viel. Er sagt, wir haben wenig gesprochen und dann habe ich ihn gefragt, willst du dein Leben Jesus geben? Da hat er gesagt, ich will. Könntest du mit mir beten? Da sagt mein Kollege, ich habe mit ihm im Zugabteil gebetet, er hat sein Leben Jesus gegeben. Dann habe ich ihn gefragt, nachdem wir gebetet haben und er Christ geworden war, wieso hast du dich so schnell bekehrt? Wieso? Ich habe doch nicht viel zu dir gesprochen. Da sagt er, du bist der 9. oder 10. gewesen. Ich war jetzt einfach reif. Ich bin der 9. oder 10. gewesen. Verstehst du? Der Landwirt, der Seemann, der den Acker bestellt, der die Saat aussät, der kann warten, der kann checken, der kann auch warten. Du kannst nicht jemand ins Reich Gottes reinpushen. Du musst dich jetzt bekehren. Ich binde dich hier an im Zugabteil. Du fährst durch Deutschland hin und her, bis du bekehrt bist. Nein, so funktioniert das nicht. Das geht nicht so. Das funktioniert nicht so. Ich spreche heute daran, dass du zum einen eine relaxte, passive, ja, relaxte Haltung annehmen, so möchte ich sagen. Aber zum anderen einen bewusst lebend aktiven Blick in die Welt zu gucken, wo sind die reifen Erntefelder? Wo sind Menschen, wo kann ich aussehen? Und wir sollten immer, wir sollten Leute sein, die aussehen und wir sollten Leute sein, die auch ernten. Aber obwohl es da auch noch auch konkrete Berufungen gibt, kommen wir gleich noch zu. Also der Landwirt konnte geduldig warten, bis es kommt, bis es wächst. Und dann horch, Vers 28, die Erde bringt von selbst Frucht hervor. Zuerst Gras, dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. Also erst kommt es wie Gras vor, das werdet ihr ja dann im Frühjahr wieder sehen. Dann die Ähre und dann in der Ähre Weizen. Und dann, Vers 29, wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Du solltest, wenn du in deiner Stadt, in deinem Büro, an der Uni, in der Schule oder da, wo du lebst, wenn du da das Evangelium verkündigt hast, wenn du da mit Menschen über Jesus gesprochen hast, wenn du weißt, die Leute wissen, du bist Christ, du gehörst zu ihm, dann solltest du die Leute beobachten. Du solltest schauen, wann ist jemand so weit, dass er sagt, ich möchte Christus haben. Denn du und ich, wir können es verpassen, wenn wir nicht wachsam sind. Wir können es tatsächlich verpassen. Und du solltest sein wie dieser Landwirt. Jesus sagt, mit dem Reich Gottes ist es so. Nehmt euch ein Beispiel am Landwirt. Schaut an, wie er sich verhält. Er sieht aus, er beobachtet das Feld. Er schaut die Dinge an und wenn er merkt, oh, da ist Erntezeit. Dann geht er und dann erntet er. Dann lässt er sofort die Sichel holen und er holt die Ernte ein. Hallo? Seid ihr da? Okay. Ich komme zu einem weiteren Bereich. Der die Saat aussät und der erntet, sollten sich gleichermaßen freuen. Es sollte kein Neid aufkommen. Ich werde euch gleich Text dazu lesen. Wisst ihr, wie das so ist? Du gehst her, hast 2, 3 Monate auf dem Luisenplatz gepredigt hier in Darmstadt, hast persönliche Gespräche mit Menschen gehabt. Wenn du auf die Straße kommst, dann sagen sie, hallo, schön, dass du wieder da bist, du Evangelist, Gott sei Dank kein Terrorist. Sei willkommen. Und eines Tages kommst du auf den Luisenplatz und du siehst diesen Typ, diese Person, mit der du so oft gesprochen hast, zu der du so oft über Jesus geredet hast. Und die kommt dir freudestrahlend entgegen und sagt, hey du von der Citykirche, gestern war von den Baptisten jemand hier, bei dem habe ich mich bekehrt. Wie geht's dir dann? Du hast die ganzen Monate gearbeitet. Du hast ihm einen Meckes gekauft oder sonst irgendwas. Du hast dich um ihn gekümmert. Du hast ihm geholfen. Der Baptist, der war nie dort gewesen. Nichts. Ich sage jetzt einfach nur, das ist also Baptisten, die mir zuhört, bitte. Ihr seid ja auch genauso lieb wie wir. Okay, ist das in Ordnung jetzt? Ja, gut. Also auf jeden Fall, verstehe, es geht nicht darum. Ich hätte auch FEG oder ich hätte sonst was nehmen können. Aber verstehe, da kommt ein anderer, der spricht mit ihm, wie dieser junge Mann im Zug. Du hast 8, 9 Mal mit der Person gesprochen und der kommt das 10. Mal vorbei und der sammelt ihn ein. Wie geht es dir dann dabei? Ich glaube, den meisten Christen wird es nicht gut gehen. Ich glaube, die meisten würden sagen, das ist meine Seele. Der gehört mir. Ich habe die Arbeit gehabt. Ich habe geschuftet. Ja, denk doch mal rein menschlich. Geht es uns nicht so? Das ist meiner. Ja? Und dann gehst du her, dann wirst du hoffentlich keine Sanktionen jetzt verhängen, oder? Versteh. Aber entspanne dich. Wir müssen eine Perspektive gewinnen, auch in unserer Arbeit, dass wir, ja, wir müssen unsere Gemeinde vor Ort bauen, aufbauen und unseren Job hier tun, unsere Dinge tun, die Gott uns aufgetragen hat zu tun. Aber trotzdem müssen wir ein Gesamtbild des Reiches Gottes und der Gemeinde Jesu Christi sehen. Die Gemeinde Jesu Christi in dieser Stadt sind ja nicht nur wir. Es gibt ja noch andere Gläubige in dieser Stadt, andere Gemeinden in dieser Stadt, die Allianzgemeinden dieser Stadt, zumal mit denen wir zusammenarbeiten. So, die gibt es ja hier auch. Natürlich wollen wir alle, dass sie alle zu uns kommen, wie die anderen auch wollen, dass alle zu ihnen kommen vielleicht. Das ist ja nun mal in der Natur der Sache. Aber wie gehe ich damit um, wenn diese Dinge so geschehen? Ich will mit euch was lesen, was Jesus sagt. Johannes 4, 36 bis 38. Johannes Kapitel 4, die Verse 36 bis 38. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich verkündige jeden Tag das Evangelium. Und ich habe so vielen Menschen schon so nahe gemacht. Und weißt du, ich habe mal mit meiner früheren Friseuse gesprochen und so weiter. Dann habe ich im Geschäft mit ihr gebetet und sie hat unter Tränen, sind wir da vor Jesus gewesen. Und weißt du, und eines Tages sagst du, ja, dass sie geht in eine Gemeinde. Ja, sag ich, du gehst in eine Gemeinde? Welche Gemeinde? Ja, Gemeinde sowieso hier in Darmstadt. Echt? Weißt du, was ich im ersten Moment gedacht habe? Ich habe dich gerettet. Was machst du dort? Wieso bist du dort? Du gehörst hierher. Verstehst du diese erste menschliche Reaktion? Ich habe dich gerettet. Verstehst du, wie ich meine? Ich habe dir den Weg gezeigt und jetzt gehst du woanders hin. Ja, das sind so. Und weißt du? Und ich habe sogar meinem Vater im Himmel, was der manches Mal über uns schmunzelt und mir sagt, oh, wie seid ihr so kleinkariert, so engdenkend und so weiter. Okay, Johannes Kapitel 4. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Lass mich zu diesem Text etwas sagen. Sagt ihr nicht, es sind noch, also es ist leider, wir haben in unseren Übersetzungen manchmal Fragesätze, wo im Grundtext gar keine Fragesätze sind. Also hier steht, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Wisst ihr, was da eigentlich steht? Sagt nicht, es sind noch 4 Monate, bis die Ernte kommt. Jesus sagt nicht noch 4 Monate. Sagt nicht, in 4 Monaten ist Ernte. Das ist die lange Bank des Teufels. Wenn unsere Stadt mal reif ist, dann werden wir. Wenn dann werden wir. Das ist die lange Bank des Teufels. Ja? Sagt nicht, es sind noch 4 Monate bis zur Ernte. Und dann macht der Satz auch Sinn. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Jetzt, nicht in 4 Monaten. Hebt die Augen auf. Er sagt hier, die Ernte ist jetzt. Überall sind Saatfelder, Felder, wo Gras ist, Felder, wo Ehren schon kommt, Felder, wo Korn reinkommt. Aber es gibt auch Felder, Menschen, die schon reif sind, Jesus in ihr Leben aufzunehmen. Und wenn wir diese Menschen nicht finden, wenn wir mit ihnen nicht in Kontakt kommen, dann werden sie in irgendwelchen Sekten oder sonst nur okkulten Gemeinschaften landen. Oder deprimiert und enttäuscht ihres Weges gehen. Das ist nicht der Wille unseres Vaters im Himmel. So, noch einmal. Sagt ihr nicht, sowas sollt ihr nicht sagen. Jesus sagt, ich will nicht, dass ihr so redet. Ich will nicht, dass ihr sowas sagt. Ich will nicht, dass ihr sagt, noch 4 Monate und dann kommt die Ernte. Er sagt, hebt die Augen auf, die Ernte ist jetzt. Schau mal in die Welt, schau in deine Stadt, schau in dein Büro, schau an deiner Uni. Da gibt es Leute, die sind jetzt reif. Die sind jetzt reif, Jesus zu finden. Die sind jetzt reif, gerettet zu werden. Schieb's nicht auf 4 Monate, denn in 4 Monaten sagst du, in 4 Monaten. Und wenn die 4 Monate um sind, in 4 Monaten. Und wenn die um sind, in 4 Monaten. Das ist die lange Bank des Teufels. Es sind immer in deinem Umfeld oder da, wo wir leben, gibt es immer Menschen, die bereit sind, die offen sind, die vorbereitet sind. Da sind 8 oder 9, sage ich jetzt mal einfach so, oder 4 oder 5 vorher gewesen. Die haben dieser Person das Evangelium gesagt, wenn nicht du selbst es warst. Und da kommst du her, sprichst mit jemandem und der bekehrt sich einfach. Aber warum? Da hat jemand Vorarbeit geleistet. Da hat jemand ausgesät. Da hat jemand investiert in das Leben dieses Menschen. Und du kommst und sammelst die Ernte an. Jetzt hör ich, was Jesus hier sagt. Vers 36. Der da erntet, empfängt Lohn. Und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Und jetzt heute, damit beide, der da sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Ich darf mich freuen und ich bleibe dabei. Ich darf mich freuen, wenn der Baptist meine Saat eingesammelt hat oder mein Aussehen eingesammelt. Ich darf mich freuen. Es geht nicht in dieser Welt allein um deine Gemeinde. Es geht um das Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist weit und es ist groß. Und da ist viel Platz. Und es geht darum, dass Menschen gerettet werden. Und mir ist es egal, ob sie hier gerettet werden oder woanders gerettet werden. Ich will, dass sie zu Jesus kommen und dass sie nicht in die Hölle gehen, dass sie ewiges Leben haben. Und dann spielt es für mich keine Rolle. Natürlich hätten wir gerne, sagen wir dann hier und so weiter. Aber Gott ist immer noch der Herr über allem. Okay? So, und er sagt hier, damit beide, der da sät und der erntet, sich gemeinsam freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr. Vers 37. Ein anderer ist es, der sät und ein anderer, der da erntet. Merkst du? Jesus sagt, das ist nun mal so. Ein anderer sät und ein anderer erntet. Manchmal sähst du und erntest du, beides. Ich habe euch, Vers 38, ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Gott sagt, du gehst her und sammelst ein und hast nichts dafür getan. Ein Beispiel. Als ich vom theologischen Seminar kam, meine Ausbildung fertig hatte, oder in der Zeit hatten wir angefangen, schon eine Gemeinde zu gründen, Marita und ich, 1977, während unserer Ausbildungszeit. Und das war in Rostov. Da ist keine Gemeinde entstanden, es war immer ein kleines Grüppchen, aber was passierte war, eines Abends kommt ein junger Mann in unsere Gemeinderäume, fragt, ob wir wiedergeborene Christen sind, und wir sagen ja, und am nächsten Sonntag waren sie zu viert aus Hanau in unserem Gottesdienst. Aus dem einen Auto wurden 2 Autos, aus dem 2 wurden 3 Autos. Auf einmal hatten wir 3, 4, 5 Autos von Menschen, die aus Hanau nach Rostov in den Gottesdienst kamen. Verstehe? Wir schlossen daraus, dass wir in Hanau einen Hauskreis starten sollten. Also haben wir in Hanau einen Hauskreis begonnen und da kamen dann so schließlich um die 20, 25 Leute ziemlich regelmäßig. Da haben wir gesagt, okay, jetzt sollten wir eine Gemeinde gründen an diesem Ort. Dann haben wir Gemeinderäume gemietet und die Freie Christengemeinde Hanau entstand. So, jetzt musst du dir vorstellen, ich habe nichts dafür getan. Ich habe Hanau nicht mal in meinem Kopf gehabt. Ich habe nicht mal ein Gebet für Hanau gehabt. Ich habe nichts für Hanau getan. Absolut nichts. Denn Hanau, also wenn eine Stadt für mich in Frage käme, da wäre es Darmstadt gewesen, Frankfurt gewesen, aber nicht Hanau. Hanau war nicht für mich, war nicht auf meinem Termin oder auf meiner Route. Aber die Leute kamen und ich kam nach Hanau. Ich habe dafür nichts getan. Ich sprach später mit einem Kollegen, Bruder Müller, er ist Pastor im BFP, im aktiven Ruhestand inzwischen. Und wir unterhielten uns vor ein paar Jahren und er sagt, ja, wie das in Hanau so geworden ist und so. Ich sag, ja. Und so sag ich, wie wir da reingekommen sind und wie Gemeinde entstanden ist. Und dann hat er etwas gesagt. Und er ist kein überheblicher Bruder, er ist ein demütiger Bruder, den ich sehr schätze, ein angenehmer Bruder, auch ein sehr humorvoller Bruder, aber auch ein ernster Bruder. Und er hat zu mir gesagt, Herbert, dass in Hanau diese Gemeinde entstanden oder dass du in Hanau diese Gemeinde gegründet hast, das ist nicht dein Verdienst. Sag ich, okay, erzähle. Er sagt, weißt du, ich war damals Pastor in Frankfurt. Und habe immer gesagt, in Hanau muss eine Gemeinde entstehen. Und er sagt, ich bin manchmal nach Hanau gefahren und ich habe gebetet und sie hatten, glaube ich, auch teilweise Kindergottesdienste versucht zu starten. Aber irgendwie ist das nicht geworden. Und er sagt, ich bin in Hanau gewesen, ich habe gebetet, ich bin durch den Hanauer Wald gelaufen und im Hanauer Wald habe ich zu Gott geschrien, Gott, sende jemand, der hier eine Gemeinde gründet. Gott, schicke jemand, der in Hanau eine Gemeinde gründet. Schicke jemand. Und er sagt, weißt du was, Herbert? Du bist die Antwort auf meine Gebete. Du hast dafür nichts getan. Ich habe gearbeitet und du bist gekommen. Verstehst du? Das ist es, was Gott, wovon Gott spricht. Verstehst du? Da müssen wir uns gar nichts einbilden. Die haben da lange probiert. Die haben nichts, haben keine Gemeinde. Ich komme da hin, ich habe nicht mal gebetet und die Gemeinde war da. Doch, verstehst du? Gott hat die Gebete dieses Mannes und der Geschwister, die dafür gebetet haben, dass dort eine Gemeinde entsteht, haben sie gehört. Und Gott hat entschieden und entschlossen, den Herbert Ehrecke schicke ich denn dahin. Es ist aber nicht mein Verdienst gewesen, denn ich habe nichts dafür getan, keine Vorbereitung, nichts. Ich kam, jemand anders hat gearbeitet und ich kam rein. Davon spricht Jesus. Und weißt du, wenn wir das mal sehen, wie Gott in seinem Reich Dinge zusammenwirkt und zusammenarbeitet, dann alle unsere Egozentrik, unser Egoismus, das fangen wir dann an, beiseite zu stellen. Oder dieses, wir haben ja sehr schnell, wenn wir auch Wahrheiten in der Bibel erkennen, haben wir so sehr schnell, dass wir jetzt die super Erkenntnisträger sind. Und alle sind auf einmal minderwertiger Klasse. Hüten wir uns davor, denn Hochmut kommt vor dem Fall. Ja? Sondern die Bibel sagt, wenn du und ich Erkenntnis in einer Sache gewonnen haben, dann sollen wir diese Erkenntnis auch weitergeben mit Zurückhaltung, also nicht den anderen erschlagen mit unserer Erkenntnis. Denn du kannst, Erkenntnis kann jemand aufbauen, aber du kannst auch mit Erkenntnis, die du hast, jemand töten oder in die Enge treiben und das hilft ihm dann nicht wirklich. Und dann wird der Schaden oft größer. Vers 38 nochmal, Johannes 4. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Noch ein Abschnitt. 1. Korinther, Kapitel 3, die Verse 4 bis 9. Da ist dieses Menschliche, von dem ich erst schon sprach. Ich denke noch damals in der Zeit, also während ihr sucht, 1. Korinther 3, 4, in Hanau, die jungen Leute, die sich bekehrten. Weißt du, ich muss dir sagen, wir kamen dann hin, wir haben Gemeinde gestartet, wir haben Gottesdienste angesetzt. Und die jungen Leute kamen und bekehrten sich. Auch die schon bekehrt waren, da war zum Beispiel, sie ist heute Mitarbeiterin immer noch der Gemeinde dort in Hanau, die war gerade an der Bank und sie trifft einen unserer Jungbekehrten und er sagt zu ihr, hey, wo willst du denn hin, was machst, was ist los? Ja, ich heb jetzt Geld, ich habe die Schnauze voll hier von der Stadt, ich hau ab aus dieser Stadt. Und dann hat er gesagt, nee, du, bevor du gehst, musst du erst mit Herbert sprechen. Also das war so, wenn jemand irgendein Problem hatte, du red mal erst mit Herbert. Ja, das red mal erst mit Herbert. Das war so. Ich war damals so intelligent in meinem ganzen Eifer und Feuer, dass ich ein Telefon an meinem Schlafzimmerbett hatte. Und dann junge Leute, also dann ging's morgens 2 Uhr manchmal das Telefon, 3 Uhr das Telefon. Mal rief jemand an, der sich gerade umbringen wollte. Wenn du jetzt nicht kommst, werde ich sterben. Dann hast du mich auf dem Gewissen und was weiß ich alles Mögliche und so weiter. Und 6 musste ich zur Arbeit. Ja, also ich habe damals im Krankenhaus gearbeitet. 6 musste ich zur Arbeit. Und heute habe ich kein Telefon mehr neben meinem Bett. Du kannst klingeln, so viel du willst. Neben meinem Bett steht kein Telefon mehr, denn diese Sache, also dieser Übereinsatz hat mich einfach auch körperlich krank gemacht. Das war nicht gut, also ich war ausgezehrt, war oft krankgeschrieben, wie die Schrift sagt, überarbeitet um des Reiches willen, wie es auch Paulus einen seiner Mitarbeiter zurücklassen musste, der sich einfach überarbeitet, übernommen hatte. Und Paulus sagt, den musste ich erstmal auf die Ruhebank schicken. So können Dinge passieren. Dann habe ich angefangen, mein Leben ein bisschen zu ordnen und auch da die Dinge anders zu leiten. Aber weißt du, es war so, die Leute kamen, irgendwie war immer alles reif. Jemand sagte, sprich mit dem Herbert, die kamen, sprachen mit dem Herbert und dann haben wir gebetet und haben sich bekehrt und dann war die Sache paletti und dann ließen sich taufen und kamen zur Gemeinde. Das war so, es war leicht. Aber ich bin überzeugt davon heute auch, weil Leute da gebetet haben, weil Leute da vorgearbeitet haben, weil Leute Zeit investiert haben und weil Leute zu Gott gesagt haben, hier muss etwas passieren, segne die Menschen dieser Stadt. Und ich bin einfach in ihre Arbeit reingekommen. Ihre unsichtbare, für uns unsichtbare Arbeit, aber in der geistlichen Welt eine total aktive Arbeit der Vorbereitung, auch des Gebets und der Hingabe. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 4. Fortfolgende. Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber, ich bin des Apollos, seid ihr nicht menschlich oder wörtlich Menschen, dann seid ihr doch wie normale Menschen, wenn ihr solche Streitgespräche habt. Was ist denn Apollos? Was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid. Und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Doch toll. Schau mal, wie super das hier ist. Wer ist denn Apollos? Wer ist Herbert? Bist du? Wir sind Diener. Wir lassen uns von Gott gebrauchen, einsetzen für sein Reich. Wir sind nicht da und sagen, den heben wir besonders hervor oder den heben wir nochmal anders hervor. Nein, wir sind Diener, wir sind gemeinsam Diener in Gottes Reich. Ich habe gepflanzt, Paulus sagt, ich habe kein Problem damit. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. So ist weder der, das heißt, er sagt mit anderen Worten, bilde dir doch nicht ein, dass du jetzt derjenige bist, an dem die Welt genesen wird. Wir arbeiten Hand in Hand. Hand in Hand. Schau mal, ist das so praktisch da auch in der Gemeinde? Da kommen Menschen, die bekehren sich, kommen zu Jesus. Dann kommen sie in unseren Grundkurs Start in ein neues Leben. In der Regel sind das andere Menschen, die jetzt diese Geschwister begleiten, die ihr Leben Jesus gegeben haben, als die, die ihnen das Evangelium gebracht haben. Da sind welche, die haben die gute Nachricht verbreitet. Und dann kommen sie her und dann kommen sie in diesen Kurs, starten ein neues Leben. Und dann kommen sie in den Kurs, geboren, um frei zu sein. Und da werden sie wieder von anderen Leuten begleitet, manchmal auch von denselben. Da werden sie wieder begleitet. Dann kommen sie in die Bibelschule. Da sind sie hier in unserer Bibelschule. Verstehst du, in all dem Bereich arbeiten Leute. Und ich komme am Schluss und sage, den nehme ich mir als Prediger, den nehme ich mir als Predigerin, den nehme ich mir und den nehme ich mir und den nehme ich mir. Die alle haben gearbeitet und ich hole sie mir. Aber ich arbeite der ganze Zeit auch mit. Verstehst du? Wir arbeiten Hand in Hand. Da ist nicht, wir arbeiten aneinander zu. Paulus hat kein Problem. Ja, ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen. Weißt du, also es gibt Leute, die sagen, Seelsorge liegt mir gar nicht. Es gibt andere, die sagen, es liegt mir total. Das ist mein Element, in dem ich mich wohlfühle. Es gibt Leute, die vielleicht Leute pastoral begleiten, aber die sagen, lehrmäßig fühle ich mich da überfordert, jetzt reinzugehen. Das ist alles gar nicht schlimm. Wir arbeiten Hand in Hand. Jeder in dem, wie Gott ihm gegeben hat, zu arbeiten und seinen Teil beizutragen. Ist das zu hoch? Jeder sein Teil. Und dann, da kommt keine Eifersucht auf, da kommt kein Neid auf. Dann freue ich mich, dass mein Bruder, meine Schwester einen guten Job tut. Die freuen sich, dass ich einen guten Job tue. Wir arbeiten einander zu, wir arbeiten miteinander, wir helfen und wir dienen den Menschen und wir dienen einander. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott hat das Wachstum gegeben. Weißt du, wenn Gott kein Wachstum gibt, kannst du pflanzen und gießen, so viel du willst. Es wird nichts passieren. Du musst wissen, schlussendlich ist es Gott, der sagt, ich bringe es hervor. Und da möchte ich euch etwas sagen. Wenn wir Menschen zu Christus führen, gerade wenn wir dann lange gläubig sind und wenn wir vielleicht auch einen gewissen Glaubensstand haben, dann wollen wir natürlich jeden Neubekehrten, wir, die wir 5 Jahre vielleicht gebraucht haben oder 3 Jahre oder wie auch immer, eine gewisse Zeit gebraucht haben, in diesen Glaubensstand zu kommen, wenn dann ein Neuer sich bekehrt, dann denken wir, der muss das in 3 Monaten gepackt haben, was wir in 5 Jahren gepackt haben. Dann pushen wir, dann wollen wir drücken. Und wisst ihr, was wir da machen? Dann verwandeln wir Menschen in unser Bild und nicht in das Bild Jesu. Dann werden Menschen so, wie wir sie uns vorstellen. Dann werden Menschen so, die sollen glauben, wie wir glauben. Ja, sie sollen, denn die Bibel sagt, Gott hat den fünffältigen Dienst gegeben, damit alle Gläubigen dasselbe glauben, was der fünffältige Dienst glaubt. Sie sollen alle zur Einheit, zum selben Glauben kommen. Ist Gottes Wille. Aber das geschieht nicht durch Pushen, das geschieht nicht durch Drücken, das ist, du musst jetzt, komm auf diese Ebene, komm auf dieses Level, das ist es nicht. Sondern wir lehren, wir beten, wir begießen, wir helfen, wir trösten, wir stärken, wir ermahnen vielleicht auch mal, aber wir helfen. Aber ein Ziel ist, binde dich an Jesus, bleib an Jesus, geh mit Jesus. Jesus ist größer als dein Problem. Jesus ist größer als deine Sorgen. Jesus ist größer als deine finanziellen Probleme. Jesus ist größer als alles. Wir sagen nicht, hey, das wird schon, Junge. Wir sagen, du hast Jesus im Leben. Und wir binden Leute an Jesus. Wir binden sie nicht an unsere Überzeugung, wir binden sie an Jesus. Hallo? Es geht um Jesus. Es geht darum, dass wir eine Braut für ihn haben und nicht eine Braut für uns. Hallo? Nicht für uns. Es geht, dass Menschen in Jesu Bild verwandelt werden. Dass sie ihm ähnlich werden. Sie sollen nicht mir ähnlich werden. Überleg mal, da laufen so viele Herberts durch die Gegend. Das wäre ja fürchterlich. Einer reicht doch vollkommen. Überleg mal. Nee, wir wollen, dass sie in Jesu Bild verwandelt werden. Wir sollen verwandelt werden in sein Bild und nicht in unsere Vorstellung, nicht in unser Image. Okay? Und dann kommt Entspannung rein. Und dann schauen wir doch, also ich habe ja kaum Zeit, ihr wisst es, mit Garten, Gemüse, also ein paar Jahre jetzt schon nicht. Aber Gott gibt ja mir auch manchmal Ideen, wie ich mir helfen kann. Aber jetzt 2, 3 Jahre, glaube ich, habe ich jetzt schon kein Gemüse mehr gepflanzt. Schaffe ich einfach nicht, zeitlich. Aber ich habe mir vorgenommen, das muss ich wieder machen, weil das ist etwas, was mir Spaß macht. Aber weißt du, wenn ich pflanze, sehe ich selber aus. Also ich habe dann die letzten 2 Jahre, 3 Jahre, habe ich dann nur noch Zucchini und Gurken. Da wisst ihr, da braucht man nicht viel im Garten sauber machen. Die Blätter sind groß, die decken alles zu. Und das geht dann ganz schnell und dann bleibt das Kraut auch weg. Ja. Und ich habe solche Ärmisse von, also da habe ich gesagt, Gott, wie kann ich das machen? Er hat mir Tipps gegeben, sagte, hey, du hast keine Zeit, pflanze so, mach es so. Weißt du, ich habe dann gesagt, ich will einen ganzen Garten, mache ich alles mit Gurken und Zucchini her, würde ich machen, aber und dann sage ich, kannst du mir eine Idee geben, wie es mir wenig Arbeit macht? Du sagst, ja, morgens wache ich auf und beim Aufwachen sehe ich, was ich mir, ich sehe, wie ich das Ganze angelegt hatte, dass ich überall 30 Zentimeter Löcher gemacht habe, umgegraben habe und da habe ich die Zucchini-Pflanze reingesetzt. Ihr wisst, die müssen 1 Meter auseinander ungefähr sein und Gurken auch. Und dann sah ich mich mit dem Rasenmäher zwischen diesen ganzen Dingern rumgehen. Und dann sage ich, oh super, ich habe zwischen meinen ganzen Pflanzen habe ich super Gehwege. Das habe ich dann genauso, wie ich es da gesehen habe, als ich aufwachte, gemacht. Und ich hatte solche Zucchini und ich hatte super Gurken. Wenig Arbeit, nur die Löcher gegraben und habe das da eingepflanzt, 30 Zentimeter Umfang. Hinterher brauchst du gar nichts machen, es weitete sich alles aus. Dann musst du überall steigen, um da Gurken und Zucchini zu holen. So weiter. Aber das war Gottes Idee und ich hatte wenig Arbeit, kein Unkraut jäten, gar nicht, sondern Rasenmäher, 5 bis 10 Minuten war die Sache erledigt. Und ich war auch zufriedengestellt. Aber ich habe sie ausgesät. Da habe ich Zucchini ausgesät oder Gurken auch und andere Sachen auch. Ich habe es ausgesät, habe auch so exotische Frucht versucht zu züchten, ist mir auch gelungen. Aber dann habe ich das gesät und dann habe ich, nachdem die Körner reingelegt habe, Fotos gemacht, dann habe ich Erde drüber, Fotos gemacht, dann habe ich gewartet, ein paar Tagen merke ich, die Erde buckelt sich, Fotos gemacht. Kurz danach, da sahst du die ersten grüne Spitze aus diesem Ziehtopf rauskommen, Fotos gemacht. Und auf einmal, am nächsten Tag waren sie schon zwei Blätter aufgeklappt, Fotos gemacht. Das Interessante war, bei diesen Zucchinis, gleiche Tüte, wahrscheinlich gleiche Same, wie auch immer. Die einen, die standen schon schön, bei den anderen guckte nur ein Spitzchen raus. Und manche kamen erst 10 bis 14 Tage später. Ich weiß nicht, was die da unten gemacht haben. In der Erde. Aber die kamen erst später. Ich hatte sie alle gleichzeitig in den gleichen Boden gepflanzt und trotzdem kamen sie so unterschiedlich. Und weißt du, der Herr spricht durch diese Dinge zu mir. Er sagt, Herbert, so sind die Menschen unterschiedlich. Du sehst in Menschen, du investierst in Menschen, aber sie wachsen nicht alle gleichzeitig. Der eine wächst so, der andere geht früher auf, dem anderen geht vielleicht, der andere schießt empor. Wir wollen ja alles bekehren und jetzt schießt schnell empor. Ja, gleich Kapazität, Mann für die Ernte, ne? Frau für die Ernte. Aber weißt du, es ist alles so Stück um Stück. Es geht so, und dann mit Verzögerung kamen sie raus. Ich bin jetzt seit 1976 im Dienst. Und du kannst, ich habe Menschen beobachtet, ich beobachte heute Menschen. Ich sehe Senkrechtstarter, die manchmal auch senkrecht wieder abgestürzt sind. Ich habe gesehen Leute, die langsam wachsen. Ich habe Leute gesehen, wo du denkst, wird das überhaupt was? Und auf einmal stehen sie so da. Und ich habe etwas gelernt, aufhören zu schieben und zu drücken, sondern zu warten. Gott gibt das Wachstum. Ich lehre, ich helfe, ich begleite, ich verkündige, aber und habe Geduld, wie der Landmann, dass das, was ich aussehe und was ich gebe, wächst. Und weißt du, das bringt Entspannung. Wir sind manches Mal so überfordert und wir denken dann noch, Mensch, bei dem im Hauskreis, da wachsen sie alle, bei mir wachsen sie nicht, bei mir wächst das Kraut. Na gut, da will ich mich auch mal fragen manchmal, aber gut. Aber versteh, aber wir kommen sehr schnell, jetzt bringe ich schon wieder unter Druck. Ich merke das, ja, okay. Also verstehst du, wie ich meine? So, wir sind immer so profitorientiert, auch in unserem geistlichen Dienst. Aber wir haben es mit Menschen zu tun. Wir wachsen unterschiedlich, wir sind unterschiedlich. Es sind nun mal nicht alle so vollkommen wie du. Es gibt auch Unvollkommene. Wenn wir das mal verstehen, ne? Und dann werden wir auch ein bisschen entspannter. So, was ich so stark finde, Gott sagt, ich habe gepflanzt, Paulus sagt, ich habe gepflanzt, Apollos begossen, Gott hat das Wachstum gegeben. So ist weder der pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind eins. Und da müssen wir zusammenfinden. Wir tun unseren Job zusammen. Der pflanzt und der begießt sind eins. Und dann kommt der Dritte und der erntet. Und dann gucken wir beide doof aus der Wäsche, oder? Wir haben die ganze Zeit, wir haben gepflanzt, wir haben begossen und jetzt kommt der Typ her und holt die Ernte rein. Ja, das ist nun mal so. Aber es kann ja auch sein, dass du sie reinholst. Aber kann ich das Gott überlassen? Ich glaube, ich kann das Gott überlassen. Ich kann da entspannt sein. Ich tue das, wozu er mich aufgetragen hat. Wenn er mir aufgetragen hat, Herbert, du wirst das Leben lang pflanzen, dann ist das mein Job. Denn wenn ich nicht pflanze, wird niemand begießen können. Und wenn niemand pflanzt und begießt, wird nie jemand ernten können. Also ist meine und deine Arbeit des Aussehens und des Pflanzens absolut lebensnotwendig. Denn wenn wir das nicht tun, wird es nie eine Ernte geben. Da wird es keine Freuden geben. Aber wenn du und ich aussehen, wenn wir pflanzen, wenn wir begießen, wenn wir das tun, was Gott möchte, dass wir tun, dann freuen wir uns auch mit dem, der die Ernte einbringt. Denn dann wissen wir, mein Sehen, mein Pflanzen, mein Begießen war nicht umsonst. Und dann ist eine Entspannung da. Das ist eine Entspannung, verstehst du? Dann kannst du in Frieden deinen Job tun. Dann bist du auch nicht unter Erfolgsdruck. Dann bist du nicht unter Imageproblemverlusten oder dergleichen. Nein, das ist nicht so. Und horch, was er hier weiter sagt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Gott wird mich nicht belohnen bezüglich Ernte, wenn ich zum Pflanzen gesetzt bin. Ich werde meinen Lohn bekommen, nach dem Maß hast du gut gepflanzt. Apollos wird belohnt werden, hast du gut begossen. Hast du die Menschen, hast du die Pflanzen, die dir anvertraut sind, hast du dich um sie gekümmert, hast du sie pastoral begleitet, hast du sich um ihre Seele gekümmert, hast du dich um ihre Nöte gekümmert. Das ist schon schwieriger wieder als Pflanzen. Und dann, wenn die Ernte kommt, da schwitzt man. Ich komme vom Land, ich weiß, wie das ist. Aber wenn die Ernte kommt, dann müssen wir alle ran. Der Teufel sagt, jetzt geht mal langsam, macht mal nicht so schnell, weil er will, dass die Ernte verdirbt. Hab deine Augen offen für die offenen Menschen, für die offenen Erntefelder, dass du auch hergehen kannst und die Menschen in das Reich Gottes reinbringen kannst. Jeder wird seinen Lohn empfangen. Jeder, du und ich, wir werden Lohn empfangen. Jeder wird seinen eigenen Lohn, nicht den Lohn des anderen, seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit, nicht nach der Arbeit des anderen. Nach seiner eigenen Arbeit. Jeder. Und denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Die ganzen Menschen, das ist Gottes Ackerfeld. Das ist Gottes Bau. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Wir sind Diener Gottes. Wir arbeiten mit Gott Hand in Hand. Gott sagt, Herbert, pflanz da was ein. Er sagt, Vera, begieße da. Und er wird dem anderen sagen, ernte da. Und Gott wird sagen, freut euch alle, denn wir tun alle ein gemeinsames Werk. Den Hauptteil macht Gott, dass er das Wachstum bewirkt. Wenn er es nicht bewirkt, wird nichts passieren. Und Gott sagt, freu dich. Hey, du Pflanzer, freu dich mit dem Ernter. Ja? Es wäre ja unnatürlich, wenn ein Bauer etwas pflanzt und die Ernte kommt und er sagt, die Ernte kommt mir nur vom Acker, wenn ich sie hole. Und der liegt da vielleicht krank oder der hat keinen Traktor oder keinen Mähdrescher. Und er sagt, ich habe zwar keinen Mähdrescher, aber der Nachbar mit seinem Mähdrescher, der kommt mir nicht auf den Acker. Der holt die Ernte nicht ein. Und der Nachbar sagt, hey, ich würde es für dich tun. Ich mache dir einen super Preis und hol deine Ernte rein. Nein, von dir lasse ich mir keine Ernte reinholen. Das wäre doch doof, oder? Aber im Gläubigsein sind wir manches Mal so ein bisschen schräg. Da sind wir manchmal so schräg. Sollten wir nicht tun. Sondern wir freuen uns für den, der pflanzt, der begießt. Wir freuen uns mit dem, der die Ernte einholt. Zum Schluss. Du erntest gemäß deines Saateinsatzes. Da lese ich die Verse, die könnt ihr auf euch wirken lassen. Sprüche 11, 24, notiert sie euch einfach. Da ist einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr. Und da ist einer, der spart mehr als recht ist und es gereicht ihm nur zum Mangel. Sei großzügig. Evangelisiere großzügig, predige großzügig, verbreite die Nachricht großzügig, verkündige das Evangelium, sei großzügig im Umgang mit deinen Mitmenschen. Galater 6, 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er ernten. Wenn du das Evangelium verkündigst, wirst du ernten. Steht in meiner Bibel geschrieben, ich glaube Gott. Ich glaube Gott. Ich glaube Gott. Glaubst du Gott? Wenn wir sehen, werden wir ernten. Und wenn es die Ernte vielleicht über jemand anders ist, vielleicht bin ich manchmal blind für die Ernte. Aber Gott sagt, die darf nicht verderben. Dann wird er jemand anders reinschicken. Dann freuen wir uns, dass jemand die Ernte eingeholt hat. Aber du musst wissen, euer Werk ist nicht vergeblich in dem Herrn, so sagt es die Schrift. Es ist nie vergeblich. Alles, was wir tun, mein Wort kommt nicht leer zurück. Du predigst und Gott setzt es in die Herzen rein. Andere begießen es und Gott gibt das Wachstum. Und auf einmal ist da ein Mensch, der sagt, ja, ich will diesen Jesus haben. Ich muss gerettet werden. Ich will nicht in die Hölle kommen. Ich will nicht verloren gehen. Ich will diesen Jesus haben. Verstehst du? Wir arbeiten daran. Wir arbeiten zusammen. Du musst es wissen. Wann immer du predigst, Du schickst einen lebendigen Samen in Menschenherzen. Egal, wo immer du predigst, wenn du ein Zeugnis an der Uni gibst, wenn du von Jesus an der Uni erzählst, wenn du aus deinem Leben erzählst, egal wo es ist, du erzählst etwas, das sind nicht nur Worte. Da ist lebendiger Same, der geht direkt in diesen Menschen rein. Und dieser lebendige Same, Gott sagt, ich werde ihn zum Wachstum bringen. Ich werde sorgen, dass er keimt. Vielleicht muss noch mal jemand nachgießen. Und dann muss vielleicht noch mal jemand mit dem Zeugnis nachgießen. Vielleicht muss dann noch mal eine Geburtstagskarte mit einem interessanten Bibelvers kommen und noch mal nachgegossen werden. Aber weißt du, es wird wachsen. Es wird wachsen, weil Gott sagt, ich wache über meinem Wort, dass es geschieht. Es wird nicht leer zurückkommen. Nur wir verpassen es manchmal, weil wir die Ernte dann aus dem Blick verlieren. Weil wir wollen sehen und immer gleich ernten. Aber der Seemann, er sät und er schläft und er steht auf. Nacht und Tag vergehen, er guckt den Acker an, er schläft, er steht auf, guckt den Acker an. Es ist okay, er schläft, steht auf. Hä? Ganz, Jesus sagt, so ist es mit dem Reich. So ist es mit dem Reich. So ist es mit dem Reich. Da können wir ganz entspannt sein. Letzter Bibelvers. 2. Korinther 9, Vers 6. Dies aber sage ich. Das sage ich mal solchen, denn bei mir bekehrt sich nie jemand. Ich konnte noch nie mit jemand über Jesus reden. Ja, warum denn nicht? Hat sie die Sprache verschlagen? Was ist los? Jeder kann über Jesus reden. Jeder. Jeder. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer segensreich sät, wird auch segensreich oder reichlich ernten. Sehe viel aus mit dem Evangelium. Streue viel die gute Nachricht aus. Die Ernte wird kommen. Und ich überlasse es meinem Herrn, ob ich dann der Begießer bin, ob ich dann der Ernteeinbringer bin. Ich überlasse es Gott, aber ich werde meinen Job tun. Aber wir werden viele Dinge oft gleichzeitig tun. Wir werden Felder, damit schließe ich, wie ich es am Anfang sagte, wir werden Felder, werden wir Saat aussehen. Wir werden sehen, wo Menschen offen werden, sagen, ich will Jesus. Wir werden sehen, wo Fruchtansatz kommt, wo Leute intensiver wollen. Und wir werden sehen, dass Leute sagen, ich will diesen Jesus. Verstehst du, wir haben alle Facetten vor uns. Jesus sagt, sag nicht, in 4 Monaten ist Ernte. Jetzt ist Erntezeit. Jetzt ist Saatzeit, jetzt ist Begießzeit und jetzt ist Erntezeit. Wir haben es alles immer gleichzeitig. Wir müssen nur unsere Augen aufmachen und das Richtige tun. Uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Nicht in einem religiösen Eifer irgendwo durch die Welt stolzieren, sondern uns vom Heiligen Geist leiten lassen, die Dinge zu tun, die Gott möchte, dass sie gerade getan werden. Und Gott wird uns die Menschen zeigen, die offen sind. Ja, ich liebe das Schlossgrabenfest, wenn Leute hingehen und evangelisieren oder wenn ich dort laufe. Aber verstehst du, es sind ja tausende von Menschen. Du kannst ja, die meisten Leute würden es wegwerfen. Aber da sage ich mir, gezielt durch solche Veranstaltungen gehen, Schlossgrabenfest, Heinerfest, wie auch immer hier in Darmstadt, gehen und schauen, wo sind Menschen, die offen sind. Kannst du ein Beispiel an Jesus nehmen. Jesus ging auf Feste, auf Veranstaltungen und dann guckte er, wo ist jemand, der bereit ist. Und die bereit waren, die holte er sich raus. Die heilte er, die befreite er, denen sagte er ein gutes Wort. Er guckte, wo die Leute bereit sind. Du brauchst nicht in einem religiösen Eifer missionarisch da das Schlossgrabenfest umwühlen. Nein, nein. Du kannst da durchgehen und sagen, Herr, würdest du mir bitte die Menschen zeigen, die offen sind? Würdest du mir die Menschen zeigen? Dann wirst du sehen, da sitzt irgendwo jemand an der Lampe und döst vor sich hin. Dann kannst du mal hingehen und mal ansprechen und sagen, du, hallo. Und dann kommst du mit ihm ins Gespräch. Weil der hat Zeit, der sitzt dort. Ja. So, lass dich vom Heiligen Geist da mitnehmen auf dieser Reise, denn er kennt die Menschen, die bereit sind. Das war, was ich in Bezug auf Erntedankfest sagen wollte heute Abend. Ich hoffe, du nimmst davon was mit und dass in dein Herz auch eine Entspannung kommt, aber auch ein aktives Schauen nach reifen Erntefeldern. Lass uns das alles miteinander verbinden, lass uns das anschauen. Für meinen Teil, so lebe ich jeden Tag mein Leben. Ich sehe aus, ich begieße, wo immer ich kann, aber ich hole auch die Ernte ein, wo es möglich ist. Also das ist immer, ich habe das immer so im Blick und versuche es auch immer so im Blick zu haben. Gewöhnst du an, ich spreche nicht von Stress, jetzt guck, wo ist es? Nein, ich spreche nicht von Umhergeiern, sondern dem Puls des Geistes zu folgen. Der Heilige Geist sagt da, diese Person, sprich mal mit ihr. Geh zu dieser Person, bete mal mit ihr. Und dann stehe ich im Supermarkt und dann bete ich einfach mit jemand da an der Tiefkühltruhe. Das ist nun mal ganz einfach so, weil er ganz einfach jetzt Gebet braucht. Da bin ich auf dem Parkplatz und dann spreche ich mit jemand und dann bete ich auf dem Parkplatz. Da ist jemand auf dem Parkplatz, der ist krank. Dann sage ich, du, dann würde ich mal gerne für dich beten oder für sie beten, je nachdem welches Alter es ist. Ich würde gerne für sie beten. Dann bete ich da für einen wildfremden Menschen auf dem Parkplatz. Und ich habe gesehen, wie Gott Menschen heilt, die haben sich trotz Heilung bis heute nie bekehrt. Ist aber nicht mein Problem. Weißt du, was ich getan habe? Ich habe ausgesät. Ich habe etwas ausgesät. Und ich weiß, sie haben Gott erlebt. Sie haben Heilung erlebt. Und ich könnte dir viele Beispiele erzählen davon. Heilung erlebt. Und ich weiß, der Nächste wird kommen und wird das Evangelium bringen. Und noch einer wird vielleicht kommen. Und einer wird sie fürs Reich Gottes einsammeln. Ob er dann hier landet oder woanders landet, das ist für mich jetzt erstmal gar nicht wichtig. Für mich ist es, dass er gerettet wird und ewiges Leben hat in Christus. Und zu Jesus gehört, ja. Und in sein Reich kommt. Amen.